Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Wie schön, ein neuer Podcast ist wie ein neues Leben, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ein neuer Podcast steht an. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute einiges Tolles für euch. Ich habe ein fantastisches Buch, was ich euch gleich vorstellen wollte. Es gibt ein Geburtstagskind, das Post von Martina verdient hat, ganz, ganz sicher, weil ich diesen Mann auf der einen Seite bewundere und auf der anderen Seite macht er mir auch ein bisschen Angst, weil der so exzessiv war und angeblich nicht mehr ist, obwohl das glaube ich fast nicht so. Also das wird auf jeden Fall die Post von Martina. Mein Freund Arne ist dabei. Ich muss den unbedingt fragen, wie der Valentinstag bei ihm verlaufen ist. Wie ist er denn bei euch verlaufen? Also bei uns mega unspektakulär. Erzähle ich aber später noch. Dann gibt's das Neueste aus der Promi-Welt. Es gibt einen Fernsehtipp, eine Serie. Ich habe die gesuchtet, weil die so geil ist. In der ARD-Mediathek läuft die, eine deutsche Thriller-Mystic-Serie. Müsst ihr unbedingt gucken. Und ich habe einen fantastischen Gast in dieser Woche. Die Jessica Engel ist bei mir von Blau-Schwarz gegen Kinderkrebs. Das ist ein Verein, den hat sie gegründet, gerade erst letzten November, weil ihr kleiner Neffe Samuel, ihr Patenkind, das Ein und Alles der ganzen Familie, 3 Jahre alt, an einem Nebennierentumor erkrankt ist. Und sie sagt, ich kann da nicht tatenlos zugucken, sondern ich möchte was tun und ich möchte was verändern in dieser Kinderkrebswelt sozusagen. Furchtbar, oder? So ein kleiner Junge. Und ich finde, man muss drüber reden. Wir hatten diese Woche Kinderkrebstag. Man spricht viel zu selten darüber. Ihr wisst, hier in dieser Sendung gibt's für mich keine Tabus. Und von daher freue ich mich auf meinen Gast in dieser Woche. Ja, das ist eine Menge. Das heißt, wir legen mal los. Das Buch der Woche, das ist ein Krimi-Thriller, würde ich sagen. Und er hat mich lange beschäftigt. Einen wunderbaren Schweden-Krimi habe ich für euch, aber eben schon gesagt, Schweden-Krimis sind nicht immer nur so mein Ding, aber der von Camilla Läckberg und Henrik Fexus, der heißt Finsternebel und es ist eine Spiegel-Bestseller-Autorin und ich finde, sie hat dieses Siegel echt verdient. Es ist ein neuer Fall für Schwedens ungewöhnlichstes Ermittlerpaar Mina und Vincent. In Stockholm, das von einer Hitzewelle heimgesucht wird, verschwindet mitten in dieser brütenden Sommer Zeit ein kleiner Junge aus einer Kita in Södermalm. Für die Stockholmer Kommissarin Mina Dabiri und ihren Kollegen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie stellen sofort Ähnlichkeiten mit einer früheren Kindesentführung fest, die tödlich endete, und fürchten, dass sie es mit einem Wiederholungstäter oder gar einer Gruppe von Tätern zu tun haben. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass weitere Kinder verschwinden werden. Mina bittet den Mentalisten Vincent Walder um Hilfe, denn sein Talent, aus dem kleinsten Detail erstaunliche Schlüsse über die Psyche eines Täters zu ziehen, hat schon mal in einem anderen Fall äußerst nützliche Hinweise geben können. Natürlich habe ich auch die ersten Sätze für euch. Die erste Woche. Zum wahrscheinlich 100. Mal kontrolliert Frederik, dass durch die Plastiktüte nichts zu sehen ist. Er will die Bombe nicht zu früh platzen lassen. Die Sommersonne knallt ihm ins Gesicht, draußen ist es immer noch drückend heiß. Trotzdem geht er zu Fuß vom Büro am Skanstull bis zur Ossians-Kita in die Nähe des Zinkendamms. Es ist zwar Mittwoch, aber er konnte heute trotzdem etwas eher Schluss machen. Wenn es so heiß ist, spielt die Einhaltung der Arbeitszeiten keine so große Rolle und die meisten seiner Kollegen sitzen schon mit einem frisch gezapften Bier im Schatten. Ich mochte vor allen Dingen diese Sprache in diesem Buch und was ich auch total interessant fand, war, dass es ja 2 Autoren sind, nämlich Camilla Läckberg und Henrik Fexus, und trotzdem ist es so ineinander fließend und so miteinander verwoben, dass man es quasi liebt, dass es 2 sind. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist ein ganz, ganz toller Krimi und ein ganz, ganz toller Krimi aus Schweden, was für mich wirklich was Besonderes ist. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Er heißt Finsternebel von Camilla Läckberg und Henrik Fexus und ist bei Knauer erschienen. Letzte Woche hatten wir als Geburtstagskind den 70-jährigen Dieter Bohlen. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, auch mal so ein bisschen zu recherchieren, wie so sein Leben verlief. Ich musste beim Geburtstagskind diese Woche nicht so viel recherchieren, weil da konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern. Bei Dieter war es ein bisschen länger, aber unser Robbie Williams ist diese Woche ja nicht 70, sondern 50 geworden und das ist noch so ein bisschen näher dran, finde ich. Deshalb fand ich, zu diesem runden Geburtstag hat er Post von Martina verdient. Lieber Robbie Williams, ich konnte es nicht glauben, aber diese Woche am Dienstag bist du tatsächlich 50 Jahre alt geworden. Du warst und bist einer meiner ganz großen Lieblingskünstler. Vielleicht, weil man hinter deiner harten Schale immer die Zerbrechlichkeit sieht, mit der du durchs Leben streifst. Von ganz unten kamst du und du wurdest mit 16 der Jüngste der Boygroup Take That. Mit 21 bist du da ausgestiegen und mit 22 hattest du Depressionen und diverse Drogenprobleme. Die Popwelt war geschockt, aber wer dir ins Herz sah, der hat sich nicht gewundert. Du warst wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Dein ganzes Leben war eine reine Orgie. Alkohol, Sex, Drogen, Panikattacken, Nervenzusammenbrüche, Entzugskliniken. Du trudeltest abwärts. Und dann kam sie, deine Frau Ada, von der du heute sagst, dass du ohne sie nicht überlebt hättest. Sie wurde dein Fels in der Brandung. Auf sie konntest du dich verlassen und bei ihr warst du zu Hause. 4 Kinder habt ihr, 11, 9, 5 und 4. Und einen Hund, Pupette, sagenhafte 18 Jahre alt. Heute lebst du gut, aber anders. Du bist Vater und Ehemann und Sänger und du schaffst es immer noch, die Hallen voll zu kriegen. Happy Birthday zum 50. lieber Robbie Williams. Ich liebe deine Musik und ich bewundere deine Frau. Und ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Natürlich ist auch mein Freund Arne dabei, der ist ja aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken und ich bin mal gespannt, wie er Valentinstag verbracht hat, wenn er ihn verbracht hat. Mal gucken, wie es war.
In meiner Beziehung werden einfach diese Feiertage eingehalten. Also so Jahrestag der Beziehung, wann sind wir zusammengekommen, wird gefeiert. Mhm. Und dann eben auch der Valentinstag. Da Weihnachten und Ostern ja sowieso.
Hast du denn jetzt rote Rosen bekommen? Und,
Nein, wir haben uns ganz leckere, sehr teure Lakritze, die so ummantelt ist mit Schokolade, gegenseitig geschenkt und auch wirklich gegenseitig die gleichen Sorten. Also das fand ich ganz gut. Und ich habe meinen Mann noch zusätzlich eingeladen am Abend in eine Tapas-Bar. Und das war sehr lustig. Am Nebentisch saß so ein junges Glück, sagen wir mal. Ich glaube, er hat sie eingeladen. Und immer wenn sie irgendwas Dankenswertes sagen wollte, also sich bedanken wollte, dann fing sie ihm an, in so einer Mädchen, so einer Kinderbaby Und er versuchte das immer zu ignorieren, aber sie hörte nicht wieder auf. Und da habe ich am Ende gesagt zu meinem Mann, sag mal, ich glaube, Martina Straten spricht auch so manchmal mit ihrem Mann, oder?
Null. Ich spreche null so mit meinem Mann. Ich spreche immer so mit meinem Mann, so als hätte ich die Peitsche in der Hand.
Ach so, ja, na, das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Sagt er. Aber bei uns war sehr lustig, weil wir sind ganz normal aufgestanden am Valentinsmorgen und dann habe ich die zur Tür gebracht, die Kleine und ihn, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Valentinstag. Und dann guckt er mich.
Oh, er hat's vergessen.
Nee, er sagte direkt, ich hab's nicht vergessen. Ich so, nee. Klar, wir sind ja auch schon eine Stunde auf, aber du hast es nicht vergessen. Nein, ich hab's nicht vergessen. Aber wir feiern das doch gar nicht. Manch, was tun wir nicht? Ja, wir feiern das doch gar nicht. Weil wir haben am 19., also übermorgen, haben wir Jubiläum, also Hochzeitstag. Ja. Und das ist immer so nah aneinander. Und dann meinte er, das feiern wir, feiern ja Hochzeitstag nächste Woche. Dann habe ich aus Spaß den Tag über all die Fotos rausgesucht, wo ich für ihn Valentinstagsdinner gekocht habe. Für
du
jedes
bist
Jahr.
So
ja. Dann habe ich die ihm alle geschickt. Und dann kam nur zurück, ja, ganz toll. Wir feiern es. Und dann kam er abends zurück und hatte eine ganz teure Schokotorte irgendwo gekauft. Und die Kleine sich tierisch gefreut.
Ja,
nein! Und ich so, Mann, heute ist Aschermittwoch, ich wollte nichts mehr essen. Ja, da musste ich dann leider nochmal Schokotorte essen. Aber so geht's, ne? Kannst du mich ja dann am Hochzeitstag nächste Woche, kannst du mich mal fragen, was da so passiert ist. 14 Jahre.
Noch eine Schokotorte.
Bitte nicht, weil ich esse jetzt keine Schokolade mehr. Bis
Herr Straten,
Ostern.
Hast du das gehört?
Ja, das hat er gehört, das weiß er schon. Mal gucken, ob ich durchhalte. Okay, mein Lieber, wir hören uns nächste Woche wieder. Ohne Schokolade.
Vielleicht könnte er mir die Schokoladentorte schicken.
Nein, das macht er nicht.
Warum?
Weil er die dann lieber selber isst mit dem Kind.
Ach, wie eklig.
Tschüss.
Tschüss.
Da war ordentlich was los diese Woche. Lilly Becker, die Ex von Boris Becker, hat ihren Freund nach Boris verklagt, weil der irgendwie ihr Geld gegeben hat, was er jetzt vor Gericht wieder einklagt. Und sie sagt, nee, das hast du mir geschenkt, das konnte ich behalten. Und er sagt, nee, habe ich dir natürlich nicht geschenkt. Und jetzt stehen die beiden vor Gericht. Dabei ist dann auch noch rausgekommen, dass Lilly tatsächlich einen Detektiv Boris Becker auf den Hals gehetzt hat, um rauszufinden, ob der irgendwo in seinem Steuerwahn da Geld vor ihr versteckt. Und auch dieses Geld soll der Ex-Freund bezahlt haben. Ihr merkt, das ist sehr kompliziert, die ganze Sache. Sehr, 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 sehr kompliziert. Da blickt man so nicht so schnell durch. Aber es gibt andere Meldungen aus der Welt der Promi-Stars und Sternchen, die man leichter versteht. Ich weiß nicht warum, aber mir hat die kleine Suri Cruz schon leid getan. Da war sie noch nicht mal ein Jahr alt. Und da konnte man auch noch nicht wissen, wie tief der Grabenkrieg zwischen ihrem Vater Tom Cruise und ihrer Mutter Katie Holmes wird. Fakt ist, dass Suri ihren Papa jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm hat, dass er zwar tapfer für sie zahlt und auch viel für sie zahlt, aber dass sie auch gar kein Bedürfnis hat, mit ihrem Vater Zeit zu verbringen. Das ist schon hart und das tut schon weh, oder? Von ihr träumen die Männer. Ekaterina Leonova ist mega erfolgreich bei Let's Dance und immer wieder ranken sich Liebesgerüchte um E-Cat. Und sie hat diese Woche gesagt, meine Güte, ihr denkt echt, ich hätte jede Woche einen anderen. Das ist aber überhaupt nicht so. Ich habe nämlich auch männliche Freunde. Klar, habe ich auch. Ich habe auch männliche Freunde und mit denen verstehe ich mich einfach nur so gut. Ich bin nicht die Traumfrau, für die ihr mich haltet. Ich würde eher sagen, ich bin eine Traumafrau. Also ich glaube, da hat sie mal ein wahres Wort gelassen ausgesprochen, weil ich glaube, dass so eine Frau echt nicht leicht zu handeln ist. Die ist wie ein Vulkan und die ist auch nicht ohne. Und warum auch nicht? Warum soll sie nicht viele verschiedene Freunde haben? Warum denn nicht? Sie ist hübsch, sie ist jung. Mann, gönnt ihr das doch. Gefunden haben sich dagegen, wie wir ja wissen, J.Lo und Ben Affleck. Die beiden haben ihr großes neues Glück, was sie feiern. Und das tun sie zum Beispiel bei der Premiere eines Filmes. Da legen sie absolute Love-Story-reife Küsse hin und sie lassen dann auch immer wieder ein bisschen was raus zu ihrer Beziehung und da haben sie dann diese Woche gesagt, es ist tatsächlich wie ein Film, diese Liebesgeschichte, hat J.Lo gesagt, zwischen Ben und mir, die ist ziemlich unglaublich und wenn mir jemand das Drehbuch dafür in die Hand gedrückt hätte, hätte ich gesagt, spiele ich nicht, ist absolut unrealistisch. Ja, da kann man mal sehen, ist null unrealistisch, ist anscheinend tatsächlich genau so passiert. Ich bin ja so ein kleiner Serienjunkie, ne? Und deutsche Serien, am liebsten deutsche Krimi- oder Thriller-Serien mag ich besonders gerne. Ich weiß nicht warum, aber die haben es mir irgendwie angetan. Mehr als die amerikanischen oder, was ich ganz gruselig finde, sind so B-produzierte Serien irgendwo aus, keine Ahnung woher, gefällt mir gar nicht. Da merkst du auch schon die schlechte Übersetzung oder die schlechte Synchronisation. Nee, ich stehe dann noch auf die ein oder andere deutsche Thriller-Serie. Und jetzt habe ich eine entdeckt, die hätte ich eigentlich schon längst gucken sollen. Die ist so großartig, die habe ich diese Woche weggesuchtet und die stelle ich euch jetzt vor. Im Fernsehen, ne, war die Serie, die ich euch heute vorstellen möchte, nicht so der Hit. Die einschaltquotenmäßig, meine ich jetzt, ne? Die startete eigentlich erst mit dem Auftritt in der ARD-Mediathek so richtig durch. Das ist auch ein neues Phänomen, dass die Dinger im Fernsehen laufen, keiner guckt oder wenig. Klar, aber auch, weißt du, Serie. Ich kann ja nicht garantieren, dass ich alle 8 Folgen immer um 7:45 vorm Fernseher sitzen kann. Also guckt man sich das dann schön gemütlich hinterher in der Mediathek an. Habe ich auch so gemacht. Oderbruch heißt die. Und die spielt in der deutsch-polnischen Grenzregion. Da werden auf einem brachliegenden Feld in einem Massengrab 248 Leichen gefunden. Scheinbar motivlose, willkürliche Morde verteilt über die letzten 2 Jahrzehnte und vom Mörder fehlt jede Spur. Dieser bizarre Fall führt die ehemalige Polizistin Maggie Kring und Kriminalkommissar Roland Voigt nach über 20 Jahren Trennung wieder in ihrem Heimatort zusammen. Und alles deutet darauf hin, dass ein Zusammenhang mit einem alten Fall besteht. Dem mysteriösen Tod von Maggies Bruder Kai, der angeblich in der Oderflut 1997 ertrunken sein soll. Während Kommissar Voigt der Spur einer jahrzehntelangen Verschwörung nachgeht, deckt Maggie die dunkle Vergangenheit ihrer eigenen Familie auf. Und was sie dabei herausfindet, bringt sie an die Grenze des Vorstellbaren. Ich mochte die Serie sehr. 8 Teile, die ich regelrecht eingesogen habe und von denen man auch so eingesogen wird, weil Hauptdarsteller Caroline Schuch und Felix Kramer, die spielen so genial und so echt, dass man wirklich gute Nerven haben muss, wenn man die Serie guckt. Da vermischen sich Horror, Mystik, Thriller, Krimi und das mischt sich so genial, dass du echt so einen Tunnelblick kriegst und eigentlich, man muss es leider so sagen, nur noch drauf wartest, dass du am nächsten Abend weitergucken kannst. Oder Bruch könnt ihr euch jetzt sofort in der ARD Mediathek angucken. Ich freue mich über meinen Gast in dieser Woche, obwohl es ein ernstes Thema ist und ein Thema, mit dem wir uns eigentlich viel zu wenig beschäftigen. Gerade diese Woche war Kinderkrebstag und ich schwöre, es war keine Absicht, es war wirklich Zufall, dass sich die Jessica Engel bei mir gemeldet hat, schon vor ein paar Wochen und gesagt hat, ich möchte mit dir über einen Verein reden, den ich gegründet habe oder den wir gegründet haben. Das tun wir. Jessica kommt aus Oppen und ist heute zu Gast in der Martina Stratenshow. Schön, dass du da bist. Hallo Jessica.
Hallo Martina, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, weil das, was du mir erzählt hast, das hat mich schon bewegt und da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen. Der Verein heißt Blau-Schwarz gegen Kinderkrebs. Den gibt es seit November letzten Jahres. Und das hat eine Geschichte, warum das so ist. Magst du die mal erzählen?
Ja, also die Geschichte dahinter ist, dass mein Patenkind, der Samuel, zu seinem 3. Geburtstag leider die Diagnose Neuroblastom bekam. Ja, seitdem ist viel passiert.
Neuroblastom, das musst du nochmal erklären, was ist das genau?
Das ist ein Nierenkrebs.
Und der sitzt quasi, also ein Tumor an der Niere,
ja,
von Samuel.
Ja, an der Nebenniere, genau.
Was ist dann nach, unmittelbar danach passiert? Der hat ja wahrscheinlich jetzt Behandlungen bekommen und was machen die gerade?
Genau, er hat zuerst seinen Port gelegt für die Chemotherapie. Da gab es schon zum ersten Probleme mit dem Port. Mittlerweile funktioniert alles sehr gut. Er hat jetzt die 4. Chemotherapie hinter sich, ist jetzt im Moment zur Blutspende. Heute. Und ja, jetzt wird halt abgewartet, wie die ganzen Werte, ob das alles soweit stabil ist, dass man den großen Tumor, also an der Nebenniere, das Neuroblastom entfernen kann.
Der Samuel ist 3 Jahre alt.
Ja.
Und hat schon so eine Odyssee hinter sich und wenn wir es realistisch sehen, wahrscheinlich auch noch etwas vor sich. Wie ist er denn damit umgegangen? Mit 3 kriegst du ja schon einiges mit.
Ja, also zu Beginn hat er das gar nicht so gut verstanden. Also er hat nicht verstanden, warum er jetzt in Krankenhäuser muss, warum er hier gepiekt wird, da gepiekt wird. Mit der Zeit hat er es toleriert, aber das Schlimmste meines Gefühls nach ist, dass er keinen Kontakt zu anderen Kindern haben darf. Also er darf seine Cousine, seinen Cousin nicht sehen, nur die Schwester und das macht ihm immer mehr zu schaffen.
Ist das denn aufgefallen, dass er das hat? Weil da war da eine Untersuchung oder hat er irgendwelche körperlichen Beschwerden gehabt?
Nee, also er ist eigentlich ein ganz fittes, aufgewecktes Kerlchen. Er ging ganz normal zur Vorsorgeuntersuchung mit der Mama und beim Abtasten ist dann aufgefallen, dass sich ein Knoten an der Nebenniere befindet. Und die wollte das dann genau abklären. Dann ist er nach Saarlouis zuerst mal in die Kinderklinik, da haben die nachgeschaut, waren sich nicht sicher, haben dann gesagt, nee, direkt nach Homburg in die Onkologie. Die haben dann nochmal geguckt, Biopsien gemacht und ja, an seinem 3. Geburtstag hat er dann die Bestätigung bekommen.
Und bei Samuel wurde ein Nebennierentumor festgestellt. Dass da natürlich die ganze Familie in einer Art Ausnahmezustand ist, ist klar. Und Jessica spricht heute hier darüber. Diese Woche hatten wir Kinderkrebstag im Prinzip. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt habt ihr diesen Verein gegründet, Blau-Schwarz gegen Kinderkrebs. Seit November letzten Jahres gibt's den. Was wollt ihr damit erreichen? Was wollt ihr mit dem Verein quasi bewirken?
Die ersten Sachen, die wir jetzt gemacht haben, wir hatten zum Beispiel Spenden von Spielwarenhäusern bekommen, haben dann Kindern an Weihnachten Geschenke gebracht, die halt momentan selbst erkrankt sind oder die Geschwister erkrankt sind, wo das Geld ja nicht mehr so da ist, weil vielleicht der Job vom Papa oder von der Mama halt weg ist. Da haben wir geholfen, haben auch eine Familienberatung, also eine Trauerberaterin, Familienberaterin, die uns unterstützt, die auch mit den Kindern, mit den Eltern dann spricht, die unterstützt in der Zeit. Und ja, die weiteren Schritte werden jetzt sein, dass wir mit verschiedenen Kliniken zusammenarbeiten möchten. Wir möchten die Forschung vorantreiben. Mhm. Deshalb sammeln wir auch Spenden. Das soll mehr erforscht werden, weil es gibt immer noch so viel, was nicht erforscht ist bei dieser Krankheit, gerade wenn es so spät wie bei Samuel erkannt wird. Und wir sind dabei, rauszufinden, ob es früher erkannt werden kann. Mhm. Beispielsweise durch eine Ultraschalluntersuchung bei der Vorsorge. Mhm.
Wie viele Mitglieder hat denn der Verein bisher? Ihr seid ja gerade erst in den Kinderschuhen quasi im wahrsten Sinne.
Genau. Ja, also wir haben den Verein gegründet mit 10 Leuten. Wir sind auch immer noch 10. Also in dem Sinne kann man bei uns kein Mitglied werden. Man kann nur Fördermitglied werden. Das steht jedem frei. Das kann man auch auf unserer Website www.blau-schwarz-gegen-kinderkrebs alles ersehen. Bei Facebook sind wir recht erfolgreich. Da haben wir schon direkt in den ersten 2 Wochen über 1500 Mitglieder gehabt.
Wow, super.
Ja, hat gut geklappt.
Es ist aber auch toll, dass ihr das macht. Du bist jetzt ja die Patentante von Samuel. Hast du das Gefühl, jetzt wo du aktiv bist und wo du was machst, dass du besser mit dem Krebs umgehen kannst von deinem Patenkind, dass du das Gefühl hast, ich bewege was, ich versuche was mitzuhelfen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sieht, wie viele Kinder eigentlich betroffen sind, was man ja so eigentlich gar nicht merkt, weil man beschäftigt sich mit so einem Thema, also mir ging es mal so, ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, solange ich nicht selbst betroffen war.
Ja, klar.
Aber wenn man jetzt erstmal sieht, wie viele Kindern und es zum Teil auch noch schlechter geht, ja, dann ist man schon glücklich über jeden Erfolg, den man verzeichnen kann, auf jeden Fall.
Es ist zufällig aufgefallen. Und wie lebt die Familie jetzt? Sind die Eltern von Samuel quasi nur im Krankenhaus? Weil du hast eben gesagt, der befindet sich gerade in einer Chemotherapie. Mhm. Wie hat er noch Geschwister? Wie wird das alles organisiert?
Ja, also die Organisation ist zum Teil sehr schwierig. Im Normalfall läuft es so, mein Bruder geht arbeiten, hat den Haushalt, hat die Schwester, die 5 ist. Mhm. Und die Mutter geht halt mit ins Krankenhaus. Am Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, wird gewechselt, weil der Kleine halt sehr an meinem Bruder hängt. Und sonntagsabends wird dann wieder getauscht. Und der Rest der Zeit versucht man dann, so viel Zeit wie möglich zusammen zu verbringen.
Was für eine Strapaze. Ich meine, jedes Elternteil, das schon mal ein Kind im Krankenhaus hatte, wo man nur 3 oder 4 Tage mal da sein musste, die sagen, geht mir auch so, es ist ein Albtraum, weil du bist mit dem kranken Kind da und alles ist neu, die Abläufe sind unbekannt. Und in so einer Diagnose, gibt's denn da auch Unterstützung, also psychische Unterstützung für die Eltern?
Ja, also in den Kliniken gibt's schon Psychologen oder Sozialarbeiter, die Unterstützung bieten, aber ja, es ist halt, die Belastung kann einem keiner nehmen.
Ihr wollt jetzt vom Verein aus auch eine Selbsthilfegruppe gründen. Wie soll sich die denn, wie soll die so entstehen? Was habt ihr da vor?
Also der Plan ist, dass wir eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen wollen von Betroffenen für Betroffene. Also wo sich, das soll jetzt kein Raum werden, wo sich dann 10 Leute hinsetzen und einer erzählt was, sondern es soll eher so sein, dass Kinder, die Angehörigen, wenn sie Gespräch, also sich austauschen möchten, wenn sie sich mit jemand unterhalten möchten, dass die sich untereinander austauschen können, dass man Aktivitäten mit den Kindern macht, vor allen Dingen mit den Geschwisterkindern, weil die gehen in der ganzen Zeit doch schon ziemlich unter, weil die kranken Kinder stehen halt im Vordergrund, ist klar, die sind krank, aber die Geschwisterkinder, ja, die bleiben schon auf der Strecke zum Teil. Und auf diese und auch die Angehörigen der betroffenen Familien, auf die wollen wir uns jetzt eigentlich konzentrieren, dass man die praktisch mal ein bisschen rausholt, dass die mal was anderes hören, was anderes sehen.
Jetzt fragt man sich ja, wenn man diese Geschichte hört, Jessica, wieso fällt das zufällig auf? Die machen so viele Vorsorgeuntersuchungen mit Ultraschall der Hüfte, was auch immer alles, die machen die nicht auch so eine Nieren-Ultraschall? Ich weiß gar nicht.
Am Anfang wird das gemacht.
Ganz früh, ne?
Ganz früh, genau. Ja. Später aber nicht mehr. Und ja, der Katalog, den die Ärzte abarbeiten müssten, wird leider immer kleiner. Also man hat für die Untersuchung immer weniger Zeit, es stehen immer weniger Mittel zur Verfügung, was man ja auch merkt. Immer mehr Kinderkliniken werden dicht gemacht, Notaufnahmen werden dicht gemacht, weil die Ärzte das einfach finanziell nicht mehr stemmen können. Und jetzt ist halt die Frage, könnte man daran was ändern durch so eine blöde Ultraschalluntersuchung, die man dann frühzeitig macht oder bei jeder U-Untersuchung durchführen würde, um zu gucken, ist da alles okay an der Niere?
Ja, weil gerade Niere, ne, da ist ja auch, die machen das ja ganz am Anfang, weil sie da immer gucken, ob die Harnleiter und die Abgänge in die Blase richtig funktionieren, weil das bei Kindern ja oft mal sein kann, dass die geknickt sind oder so.
Genau.
Aber dann hört das auf, wenn das einmal gecheckt worden ist.
Ne? Ja, genau.
Dann gibt's nichts mehr. Nee. Und das wäre ja tatsächlich mal eine Maßnahme, eine Vorsorgeuntersuchung ins Leben zu rufen. Aber da habt ihr was vor, als Verein.
Ja, da haben wir uns einiges
vorgenommen.
Den
Katalog der Ärzte ändern wollt. Also ich bin mal gespannt. Also ich wünsche euch, dass das auf jeden Fall klappt und dass ihr da einen Erfolg verzeichnen könnt. Finde aber, was ihr bisher vorhabt, auch mega klasse. Wie kann man euch denn helfen? Wie kann man euch unterstützen, diesen Verein Blau-Schwarz gegen Kinderkrebs?
Wie gesagt, wer Interesse hat, ihr könnt Fördermitglied bei uns werden. Wir haben auf GoFundMe momentan eine Spendenaktion laufen, die auch auf unbestimmte Zeit läuft. Wir haben Spendenkonten eingerichtet. Einfach mal auf www.blau-schwarz gegen Kinderkrebs vorbeischauen, euch umgucken. Da sind auch Fotos von uns, dass man mal ein Gesicht zu den Menschen hat, mit denen man zu tun hat. Und ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also wir hatten jetzt, zuletzt hatten wir Versteigerungen zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem Spieler vom FC Saarbrücken. Der hat uns die Handschuhe gespendet.
Super.
Dann hat uns das Maskottchen, der Louis, hat uns Karten gespendet, die wir dann versteigern konnten. Ja, also da haben wir ganz viel Rückenwind.
Ich wünsche euch, dass ihr sehr erfolgreich seid mit dem Verein. Finde das eine klasse Sache. Bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Und bitte grüß den Samuel und die Familie deines Bruders von uns hier. Und wir drücken ganz fest die Daumen, dass es ihm bald besser geht.
Vielen lieben Dank. Ich habe mich zu bedanken.
Das war schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der ist großartig, finde ich. Stark sind die, die bleiben, wenn es leichter wäre zu gehen. Und ich finde, von diesen Menschen kann man nie genug in seinem Leben haben. Die Menschen, die bei dir bleiben, wenn es dir gerade dreckig geht, wenn du krank bist, wenn du Liebeskummer hast. Die Menschen, die an deiner Seite stehen, wenn du selbst das Gefühl hast, du kannst keinen einzigen Schritt mehr gehen. Die Menschen, die dich ein Stück tragen, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Das sind die Menschen, auf die es tatsächlich ankommt. Ich wünsche mir sehr, dass ihr viele von diesen Menschen, obwohl viele braucht man gar nicht, ein oder zwei von diesen Menschen in eurem Leben habt. Wenn ihr sie habt, dann pflegt sie gut, weil sie sind wirklich wahre Schätze. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder hier im Podcast der Martina Straten Show. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf Folgen klicken im Podcast. Das bedeutet nämlich, dass ihr immer erinnert werdet, wenn eine neue Folge der Martina Straten Show hier als Podcast rauskommt. Dann müsst ihr nicht danach suchen oder selber dran denken. Das erledigen wir dann für euch. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und dabei seid. Mir macht es nämlich riesigen Spaß hier mit dem Podcast. Bis bald!
Radio Salü, die Martina Straten Show.